Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja, herzlich zugerufen in den Äther hinein. Hier ist Magdalena Meisendraht auf einsamen Wolken schwebend, ihre Moderatorin für, wenn's mal hart auf hart kommt. Sie hören Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart, heute mal wieder in einem, Redux-Format, Redux reduzieren, da sind wir schon mitten in der Chemie und Thema heute ist Medizin, wie schon letzten Monat, aber das wurde abgesagt, jetzt ist diesen Monat auch wieder und dann aber auch wieder speziell. Also Sie sehen, es geht heiß zur Sache im Eisi-Meisi-Land. Literatur muss ihren Platz auch immer wieder behaupten, jeden Monat, nicht wahr? Herr Eisenbart lässt sich entschuldigen, diesen Monat. Ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, wieso es riecht nicht gut und er liegt im Bett mit einer tellergroßen Wunde, nicht wahr? Ein Arzt wurde bereits gerufen, der kam mit einem Pferdegespann zum Herrn Eisenbart hingeritten. Herr Eisenbart wohnt ja etwas außerhalb am Land, da gibt es so merkwürdige Dorftraditionen. Der Arzt wurde dann von einem Kinderchor begleitet, nicht wahr, entkleidet und ins Bett zum Herrn Eisenbart hineingelegt. Das hat er mir noch erzählen können. Und wir bleiben am Laufenden, was sich da noch so tut für Entwicklung. Ich muss hier auf jeden Fall jetzt wieder alleine mal wieder bestreiten, die Sendung. Wenn es denn mal nicht so klappt mit der Gesundheit, dann haben wir ein Problem. Und man wünscht sich ja auch immer, wenn man, den Chef sieht, dann sagt man ja, schön Gesundheit, Chef. Und hofft, dass das in Erfüllung geht, tut's aber nicht immer, weil manchmal ist der Mensch dann krank und was er dann macht ist, er begibt sich in Behandlung, nicht wahr? Behandlung, auch ein großes Wort der Medizin, Behandlung, nicht wahr? Es wird behandelt, also eine Person ist ein Subjekt und es eine handelnde Person behandelt dieses Subjekt. Da steckt schon sehr viel von dieser Hierarchiestruktur drin, die der Medizin ja auch innewohnt, nicht wahr? Es gibt immer einen Heilkundigen oder eine Heilkundige und den Patienten oder die Patientin. Da ist eine Hierarchie drin, die Ungleichgewicht des Wissens ist da vorhanden, aber auch natürlich eine gewisse Neutralität, eine gewisse Instanz, nicht wahr? Der Arzt als Instanz, nicht wahr? Die Diagnose ist natürlich auch ein großes Thema, nicht wahr? Das Feststellen eines Krankheitsbildes mit so lustigen Multiple-Choice-Tests im Internet zum Beispiel. Aber woher kommt Medizin eigentlich? Also das Wort Medizin, nicht wahr? Wir schauen uns ja immer gern die Etymologie zuerst mal an, bevor wir uns hineinstürzen, ein Thema. Also die Medizin kommt von den Medizini, nicht wahr? Also Medizini, nicht wahr? Nicht wahr? Das ist die Kinderausgabe der Apothekenrundschau, der wir uns später noch widmen würden. Aber nein, die Medizini waren im Renaissance, Florenz, nicht wahr? Leute, die sich damit beschäftigt haben, Menschen auseinanderzuschneiden, also bereits gestorbene Menschen dann wieder zu zerteilen. Und dann zu gucken, was da so Lustiges hinauspurzelt, nicht wahr? Manchmal fliegt vielleicht ein Herz einem um die Ohren, nicht wahr? Es war ja auch, also gerade die Renaissance ist natürlich eine sehr wichtige Epoche, wenn wir über die europäische Medizin sprechen, nicht wahr? Das war ja die Zeit des aufblühenden Humanismus, nicht wahr? Also der Mensch, nicht wahr? Sie kennen alle Da Vincis Zeichnungen von den vierarmigen und vierbeinigen Menschen, nicht wahr, der, wo man ganz interessante Versuche gemacht hat und dann auch Arme einfach mal an Menschen hinangenäht hat. All diese, diese Sense of Wonder, wie man heute sagen würde im Englischen, nicht wahr, also dieser Wunsch nach Entdeckung und so, das blühte ja in der Renaissance auf. Und es geht dann auch weg von mystischen, spirituellen Praktiken, die zur Heilen dienen soll, sondern geht in eine Art wissenschaftliche Betrachtung hinüber. Das Wort Medizin kann man ableiten von Medizina, nicht wahr? Das die ärztliche Kunst oder die Heilkunde. Wir waren gerade bei der Renaissance. Also auch das zur Schaustellen oder ein Theater des Sezierens gab es dann nämlich auch. Also es wurde quasi die Erforschung des Körperinneren im Ausgehenden, nicht wahr, wurde dann auch zur Schau gestellt und in fast schon geradezu, man könnte fast schon sagen, Theatern aufgeführt, nicht wahr, dass dann Schaulustige anzieht und man sich dann zusammen anguckt, wie denn Oper von innen aussah, nicht wahr. Also das sind alles so Sachen, die wir auch im Kopf behalten wollen. Und außerdem natürlich die Heilkunst als solche ist natürlich verwurzelt in der Kultur seit immer, nicht wahr. Also das Problem, dass ein Mensch kaputt gehen kann und dann wieder quasi das Bedürfnis danach, dass da einer ist, der einen dann wieder zusammenfliegt, nicht wahr? Das ist natürlich, also da können wir ja bis nach vorher gehen. Aber darüber soll es jetzt gerade gar nicht gehen. Wir machen nochmal einen Text rein zum Thema Medizin von Blumenlehre. Bitte. Das ist hier und dann geht's los.
Blumenlehre. Are we our destinies? Ob Aurora Borealis oder Borreliose, eine Frage des Lichteinfalls, dessen Schimmer sich auf deiner Haut niedersetze, das Konzept ihrer Membran benetze und bald hindurchdringe bis zum Verarbeitungszentrum Hirn, wo alle Daten korpulieren und wundersame Kinderchen hervorbringen. Und damit sollst du dann zu leben haben, irgendwie im ominösen Spielraum zwischen Hypochonder, AnhängerInnen sogenannter alternativer Heilungsmethoden oder der inzwischen selbst in konventionellen Kreisen durchaus hinterfragten bis verpönten, kaum mittelalten, indes die Wurzeln, Schulmedizin. Beziehungsweise spielen wir lieber das psychosomatische Spiel? Jedes Symptom, mit dem du dich auseinandersetzt, weil es dir nicht gefällt, sei Resultat eines inneren, unverarbeiteten Konflikts. Feindbild unversöhntes Unbewusstes. Und du rödelst dahin, um dich wieder in eine Topform zu bringen, die du nie hattest. Dreams becoming schemes, to try to conceal a past that never was. Und erkennst nicht, wie du schlicht und ergreifend einfach älter wirst und dein Körper dich in der Konsequenz Yeah, I know it sucks, but that's life, verlässt. Peu à peu. Ja, vielleicht schöner dahingegen das Prinzip Salutogenese. Ein permanentes Oszillieren in einem Spektrum ohne realistische Option, je einen seiner absoluten Pole zu berühren. Und fühlst du dich gesund, bist du es auch. Denn sogar wenn du dich damit komplett verrennen würdest, wäre, ehe du es bemerken könntest, dein Tod eh vorher schon da. Aller Hallo.
Ja, Blumenlehre war das. Vielen Dank für diesen doch dichten Text, dicht gedrängt, dichten sich da alles aneinander. Der Arzt, nicht wahr, als Figur, das ist natürlich auch ein, wenn wir jetzt zurück auf die Literatur vergreifen, nicht wahr, der Arzt als Figur, da denkt man natürlich sofort erstmal an Dr. Frankenstein, nicht wahr, gerade in der Popkultur, dass der etwas verrückte Arzt oder wenn wir jetzt an die weitere Popkultur denken, nicht wahr, so etwas wie Doc Braun, nicht wahr, der braune Arzt, nicht wahr, das sagt ja auch schon viel aus, der die Zeitmaschine, nicht wahr, hernimmt als Propeller in die Vergangenheit und ein bisschen verspult, nicht wahr, dieser verrückte Wissenschaftler ist ja oft auch Arzt und dann das natürlich begründet sich das alles auf Figuren wie Albert Einstein, der durch die Geschichte und die Kultur auch beeinflusst hat mit seiner schrulligen Art hinüber dann über Einstein die Maskenfalten, die Stirnfalten des Einstein. Ich war hineingemeißelt in eine Puppe, in eine grüne kleine Puppe, die uns beibringt, was die Macht ist. Ich war die helle Seite der Macht. Ich war, all diese Figuren sind natürlich weise Menschen und verspulte Menschen, nicht wahr? Das gibt uns ja auch zu denken. Aber auch nicht nur jetzt in der Popkultur, sondern auch allgemein in der Kultur. Wir haben natürlich Figuren, die Ärzte sind, die für Aufklärung stehen oder aber auch für einen, sage ich mal, etwas angestaubten oder nicht vielleicht schon fast schon böswilligen, nihilistischen Arzt. Den gibt es natürlich auch. Denken wir nur an, jetzt wollte ich schon Gerhard Polt sagen, aber den meinte ich nicht. Wojciech, ich war in Wojciech. Da ist ja der arme Herr Wojciech, wird ja als Experimentierhäschen, nicht wahr, missbraucht eines Doktoren, der sich einen, sag ich mal, feuchten Kehricht schert, um seine Forschungen heranzutreiben, ob das dabei auch menschlich zugeht. Ich war also der Humanismus als ein Pol des Arztseins. Ich war also, wie mache ich den Menschen, also wie der Mensch im Zentrum des Ganzen als, ja, Idealtypus, nicht wahr? Wir erinnern uns zurück an den vierarmigen Menschen von Da Vinci, bis aber hinüber zu einem, sage ich mal, unmenschlichen Medizinertypus hin, der, ja, dem es vielleicht wichtiger ist, ein paar Oscars oder Nobel-Oscars an den Kaminsims zu kleben. Nicht wahr? Also da ist eine große Spannbreite an Figuren in der Kultur zu finden. Natürlich möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es hier auch einen Arztroman gibt, nicht wahr? Ein Groschen-Arzt-Roman, nicht wahr? Wo der Arzt dann wieder zum Helden stilisiert wird, also ganz das Gegenteil des Arztes in Wojciech. Wenn man den Wojciech in Reklam kauft, dann ist das auch so dick wie ein Taschenbuch, wie ein Groschenroman. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Der Groschenroman erhebt quasi diesen Arzt zu einem Halbgott, nicht wahr? Halbgott in Weiß, sagt man ja auch, nicht wahr? Weil, das kommt halt schmissig herüber, wenn der Arzt dann in einem wehenden weißen Kittelchen, meistens mit so einer Stirnlampe, dann in die, weiß ich nicht, Franken, wie hieß diese Schwarzwaldklinik oder so, hineinstürmt und dann der alten Frau oder dem alten Mann oder dem Patienten, der Patientin, das Leben wieder schmackhaft macht, nicht wahr? Und dann natürlich wieder Liebe natürlich auch. Oder denken Sie nur an den Zauberberg, nicht wahr? Der Zauberberg von Thomas Mann, nicht wahr? Der Zauberberg, das sollte man auch mal. Also hier der Kurort, ein Berg als Kurort, nicht wahr? An dem Menschen der verschiedensten Couleur zusammentreffen und gezwungenermaßen quasi in einem medizinischen Umfeld, nicht wahr, auf die Welt blicken und diskutieren und sich Konflikte austragen und ein ganzer Bildungsroman lässt sich ja auch auf Arzt und Medizin. Und das ist ja auch, also das muss man auch erstmal hinbekommen. Wir hören nochmal einen Text, täte ich gesagt haben. Sabrina Marzell hat uns zwei Texte geschickt und einen möchte ich kurz einbringen. Wir waren gerade beim Arztroman, wo es auch menschelt plötzlich in der Praxis, nicht wahr? Also das ist ja auch ein Humanismus, es menschelt in der Praxis, nicht wahr? Und dazu hier von Sabrina Marzell die Schmacht, bitteschön, wenn das hier.
Ohne Rede, ohne Antwort.
Gäbe keine, weder das eine noch das andere. Was wolltest du?
Was ich immer will.
Aha, was du immer willst.
Ja, was ich immer will.
Verstehe.
Ich dich doch auch. Auf Ruhland war es schön.
Ja, gutes Abendprogramm und gute Aussicht. Meistens bin ich gefahren.
Ja, wir wissen ja auch beide warum. Prost! Du gefällst mir so. Deine Haltlosigkeit.
Mir gefällt deine Unbeugsamkeit.
Du warst nicht folgenlos.
Das tut mir leid für dich.
Soll's nicht. Zigarette?
Immer gerne.
Die Schmacht von Sabrina Marzell. Richtig, wir sind immer noch bei Medizin. Sie hören immer noch Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart, wo wir uns um Literatur kümmern und ein bisschen plauschen zu Themen. Plauschen normalerweise funktioniert als Dialog, nicht wahr? Also Sender und Empfänger, Sie kennen das aus der Kommunikationsforschung. In meinem Fall habe ich hier das Problem, dass ich allein bin und deswegen Selbstgespräche führen muss und jetzt hier kein PowerPoint-Tabulatur-Matrize auf meinem Schreibtisch habe, sondern ich muss hier um mein Leben quasi, um meine eigene geistige Gesundheit ankämpfen. Wir hatten gerade über die Schwarzwaldklinik geredet, der Arzt als Gott, als Halbgott fast schon. Und es ist ja auch richtig, nicht wahr? Viele wissen das ja nicht, aber es gibt ja diesen hippokratischen Eid. Das haben die Griechen schon angefangen aufzusetzen. Und viele denken, dass dieser Eid auch immer noch so geleistet wird. Aber hier zumindest hierzulande und in den USA ist das gar nicht so sehr der Fall. Das ist ein Gerücht. Also hier schon mal Faktencheck bei Eisi Meisi. Der Eid, der hippokratische Eid wird nicht mehr so wirklich heutzutage geschworen. Ich kann Ihnen gerne mal ein bisschen was aus dem hippokratischen Eid vorlesen, dann werden Sie vielleicht auch sehen, warum der nicht mehr so beliebt ist. Ich schwöre bei Apollon, dem Arzt und Asklepios und Hygeia und Panakea und allen Göttern und Göttinnen. Sehen Sie, da ist ein moderner Bezug. Da wird schon gegendert, indem ich sie zu Zeugen rufe, dass ich nach Vermögen und Urteil diesen Eid und diese Vereinbarung erfüllen werde. Doppelpunkt. Also, im ersten Abschnitt, Halbgötter in Weiß, da haben sie es. Es wird im hippokratischen Eid erstmal zurück auf die Götter und Göttinnen verwiesen. Und dann den, der mich diese Kunst gelehrt hat, also dem Professor der Medizin, könnte man sagen, gleich zu achten meinen Eltern, nicht wahr? Also da möchte ich mal Medizinstudentinnen sehen, wie die, und ihm an dem Lebensunterhalt Gemeinschaft zu geben und ihm Anteil nehmen zu lassen an den Lebensnotwendigkeiten, wenn er dessen bedarf, und das Geschlecht, das von ihm stammt, meinen männlichen Geschwistern gleichzustellen und sie diese Kunst zu lehren, wenn es ihr Wunsch ist, sie zu ernähren ohne Entgelt und also sehen Sie, es geht im Prinzip, hat diesen Text, diesen hippokratischen Eid, der wurde geschrieben von einem Medizinprofessor im alten Griechenland mit langem Kaftan, und der hat im Prinzip seine Studenten gesagt, ja, ihr werdet halt mir meine Miete bezahlen jetzt, nachdem ich euch das beigebracht habe. Das macht man nicht mehr so. Der Medizinprofessor kann sich nicht darauf verlassen, dass die StudentInnen danach ihn wie einen, weiß ich nicht, Bruder im Haus aufnehmen. Das wäre ja auch, wo kämen wir denn da hin? Das würde die Gesellschaft komplett überlasten, nicht wahr? Und dann wird dann auch noch sowas geschrieben wie, ich mache jetzt hier nur Auszüge, das interessiert Sie wahrscheinlich auch nicht, aber zum Beispiel schwört man im hippokratischen Eid auch darauf, dass man keine Nierensteine entfernt als Arzt. Und da muss ich schon sagen, also da bin ich ganz froh, dass das nicht mehr geschworen wird. Stellen Sie sich das mal vor, das tut ja weh. Tut ja weh. Aber jetzt Halbgötter in Weiß, nicht wahr? Also Sie sehen, der hippokratische Eid ist out of order, nicht mehr zeitgemäß. Das macht man nicht mehr. Aber es ist der Ursprung dieser Halbgötter in Weiß-Geschichte, dass man nämlich sich auf die Götter beruft, auf die griechischen. Und wie wir wissen, sind das nur Fantasiegebilde, diese Götter. So Zeus, naja, wer weiß. Gehen wir nochmal zu einem Text. Wir hatten nämlich auch nochmal einen Sabrina Marzell-Text. Selbstgespräche heißt der Text. Der klammert uns jetzt den hippokratischen Eid ein. Viel Spaß.
Kennst du mich? Ja. Inzwischen kenne ich dich. Ich habe es geschafft und dich zu meiner Seelenverwandten gemacht. Und mag ich dich? Inzwischen magst du mich. Du hast immer gedacht, ich mag dich nicht. Doch es hat sich herausgestellt, ich liebe dich und du liebst mich. Du bist eine wahre Existenzialistin. Deine Wahrheit ist, du bist eine wahre Narzisstin und gießt in deinem Garten Gertrude Steins Rosen. Streite dich, doch ohne mich würdest du nicht sein.
Ja, ein Text, der jetzt auf den ersten Blick, habe ich mir gedacht, wenig mit Medizin zu tun hat. Aber jetzt kommt das Aber, nicht wahr? Also groß in Rot, ups, laminiert, ein Schild, aber hochhalten und dann, ja. Jedenfalls, es geht natürlich dann in mens sana corpore sano, nicht wahr? Also der Geist und der Körper gehören zusammen. Und die geistige Gesundheit auch hineinzunehmen in den medizinischen Begriff, da sind wir ja mittendrin im 19. Jahrhundert, ich war in der Romantik. Übrigens interessant, die Romantiker haben sich sehr viel mit Gesundheit und Krankheit beschäftigt und auch viele, viele Praktiken von damals, die in dieser Zeit entwickelt wurden, haben auch heute sich immer noch gehalten und gerade bei uns im deutschen Kulturkreis, wir haben da so eine seltsame Hingezogenheit zu so einer romantischen Weltbetrachtung manchmal, gerade in Bezug auf die Medizin. Denken Sie nur an Homöopathie als Beispiel, nicht wahr? Also diese, fast schon halb magisch, halb wissenschaftlich, nicht wahr? Also es wird etwas hinunter verdünnt, nicht wahr? Bis es nicht mehr vorhanden ist, nicht mehr nachweisbar vorhanden ist. Und das wird dann als Mittel genommen, nicht wahr? Also diese Leerstelle in dem homöopathischen Mittelchen, das wurde in der Zeit der Romantik von Hahnemann entwickelt. Ein Wirkprinzip wurde aufgestellt, nicht wahr? Gleiches mit Gleichem bekämpfen. Und aber es ist eine wunderbare Illustration für romantisches Denken, nicht wahr? Also zum einen steckt da ein gewisser Wissenschaftsdrang drin, nicht wahr? Also Dinge ausprobieren, Thesen aufstellen und irgendwie in Regeln hineingießen, nicht wahr? Auf der anderen Seite natürlich auch eine magische Denkweise, nicht wahr? Dass dann das Nicht-Vorhandene noch Wirkung hat. Das ist natürlich eine ja fast schon alchemische, spirituelle Betrachtungsweise. Und die Romantik allgemein bringt ja diese beiden Begriffe sehr oft zusammen. Und normalerweise wird so etwas dann über die Zeit abgelöst. Aber wir haben halt hierzulande auch sehr viele Leute, die da sich sagen, das finde ich gut. Und sich dann nicht dafür interessieren, dass das eigentlich eine Glaubensfrage ist als eine Gesundheitsfrage. Genau, also das wäre sozusagen die romantische, der Rückstand, nicht wahr, aus der Romantik, der sich in der Kultur über die Literatur auch und die allgemeine Kulturgeschichte so bei uns immer noch so wiederfindet, so Rückstände der Romantik. Und auch Goethe hat sich darüber Gedanken gemacht, der hat ja zur Zeit der Romantik gelebt, aber selber war nicht romantisch, kein Romantiker. Also der Herr Goethe war ja einer, der sich der Klassik, der klassischen Literatur, der Weimarer Klassik hinzugedichtet hat und aber zeitgleich die Romantiker betrachtet hat. Und hier schreibt Herr Goethe an einen Herrn Eckmann: Das Klassische nenne ich das Gesunde und das Romantische das Kranke. Das meiste Neuere ist nicht romantisch, weil es neu, sondern weil es schwach, kränklich und krank ist. Und das Alte ist nicht klassisch, weil es alt, sondern weil es stark, frisch, froh und gesund ist. Wenn wir nach solchen Qualitäten das Klassische und das Romantische unterscheiden, so werden wir bald im Reinen sein. Sehen Sie, Goethe stellt hier die These auf, dass das Reine, das Klassische, nicht wahr, die, sagen wir mal, die Halbgötter in Weiß, nicht wahr, die Statuen aus Marmor, die sind kraftvoll, weiß und rein. Und das Romantische beschäftigt sich natürlich mit dem Unbewussten, Unterbewussten, nicht wahr, mit geistiger Krankheit, nicht wahr? E.T.A. Hoffmann war ja sehr fasziniert von psychischen, es gab ja damals noch keine Psychologie, aber er hat sich mit dem Wahnsinn auch beschäftigt, nicht wahr? Und da steckt ja auch das Kranke drin, nicht wahr? Das ist doch faszinierend, dass da Goethe schon sich diesen Unterschied angeguckt hat. Wir haben 17 Uhr, es ist ganz normalerweise, das ist jetzt natürlich, jetzt ist mir die Gitarre geplatzt. Meine Güte, das kann doch alles gar nicht wahr sein in diesem Laden. Was ist das für eine Zeit? Jetzt ist die E-Seite kaputt. Jetzt wollte ich ihn gerade in den Song und Ganz spielen. Ohne E-Seite ist alles. Ohne E ist alles für die Tonne. Versuch erst gar nicht zu spielen. Deine Gitarre krächzt und wartet auf den Gnadenstoß ins Nichts. Ins Nichts. Schmeiß die Gitarre in die Leere und die Leere schmeißt ne Gitarre zurück. Ich sitz auf dem Plärrer und warte,
dass das Volksbad eröffnet wird. Doch nichts. Morgen wird alles schlimmer. Mein Schatz, nichts ist so klar. Warte lieber drauf, dass das gestern wiederkommt. Dann wird alles besser als morgen. Plärrer und warte drauf, dass man mich ins Volksbad reinlässt. Damals in der Jahrhundertwende wussten sie halt, wie man Schwimmbäder baut, doch jetzt nicht mehr. Und ich steig auf mein Brett und surfe auf der Welle. Doch ich habe vergessen, dass es eine stehende Welle ist. Es geht nicht voran und wenn's vorangeht, dann hab ich auch keinen Bock mehr. Ach komm, ihr könnt mich alle mal gern mit mir surfen gehen.
Scheiß langhaarige Hippies, sagte der Glatzkopf zu den Menschen mit kurzgeschnittenen Haaren. Ich hatte mal einen Harem. Dieser brachte mich weiter, doch irgendwann habe ich ihn verloren, als der eigene Geburtstag anstand. Dann wollte jede Person im Harem mit mir feiern und leider war das nicht möglich. Und der Harem löste sich auf. Das war sehr schade. Eine schlimme Zeit für mein Ego. Aber hier geht es nicht um den Harem. Hier geht es um, wie immer, um mich. Der größenwahnsinnige Lügner und Hochstapler Peter Fußbein. Ich bin Peter Fußbein und ich lüge dir die Welt, witte, witte, wie sie mir gefällt. Jesus oder sein Bestseller sagte, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen. Halt, stopp, das war ja mein enger Freund Moses, der Dritte, Erste. Ich war heute in Nürnberg unterwegs und habe dabei Rotz und Wasser vom Himmel fließen sehen. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, es geht heute ausschließlich um Medizin. Meine Medizin ist im Moment das Getränk des Tages. Ich habe es bei meinen Brüdern gekauft. Sie haben gesagt, bis morgen und ja, ich habe Lust, sie morgen zu besuchen und einen Dönerteller zu kaufen. Bevor ich zu meinen Brüdern ging, war da ein oder zwei Menschen aus Kroatien. Deren Medizin war es, Gras zu rauchen. Sie fragten mich mindestens 10.000 Mal, ob ich ihnen etwas verkaufen könnte. Und erzählten, dass sie mir dafür 1 Million Euro geben würden. Ich hatte leider weder die Muße noch die Ware im Angebot. Auch das Scheinbündel machte mir keine Lust darauf, ihnen weiterzuhelfen. Ich konnte ihnen einfach nicht helfen, nahm sie jedoch in mein Gebet auf, dass sie finden würden, was sie brauchen. In München, so sagten sie, würden ihnen jeder Ganja verkaufen, aber in Nürnberg haben sie 20 Leute gefragt und leider hatte keiner etwas im Angebot. Dann waren sie noch an Wohnungspreisen interessiert. Ich erzählte ihnen, wie viel ich für meine Wohnung zahle. Und in München, da wo der Kerl lebte, wäre es teurer. Das kann ich mir vorstellen. Jedoch zahlt seine Arbeitgeber die Wohnung. Das klingt doch nach einer guten Medizin, wenn man nicht selbst zahlen muss für das Nötige. Andererseits macht es einen ja abhängig. Hahaha. Medizin ist das Thema und dazu kann ich nichts sagen, da ich ja kein Arzt bin. Aber ich kenne Ärzte, die für mich arbeiten. Ich bin groß im Geschäft und das nicht nur auf der Toilette. Es gibt Menschen, die für mich ein Medizinstudium abschließen, auch wenn es viel Zeit kostet, und mir ihre Dienste zur Verfügung stellen. Ja, ich bin der Peter Handbein oder so ähnlich. Fragen Sie mich nicht, wie ich heiße, ich weiß es nicht. Peter Handbeins oder Beinhans oder Beinhans Peter, Medizin ist der Größenwahn. Immer schön groß bleiben, denn in eine kleine Wohnung passt nicht jeder. Das müssen Sie wissen. Manch eines Medizin ist eine größere Wohnung zu haben. Und vielleicht wäre das auch meine. Doch ich möchte sie aus einer guten Quelle bekommen. Ich habe die große Wohnung nicht nur erwähnt, sondern auch erfunden. Medizin ist die beste Medizin. Lassen Sie mich Arzt, ich bin Lauch. Lauch aber mit dickem Bauch. Anders geht es nicht. Mein Arzt, Therapeut, will, dass ich abnehme. Das geht doch gar nicht in die Einkaufstüte. Die richtige Medizin zum Abnehmen wäre vielleicht das Adipositas-Programm einer Online-Apotheke. Einfach weniger essen und mehr bewegen und das macht dann 5.000 Euro im Monat. Bitte. Und was hat das mit Nürnberg zu tun? Ich bin dort geboren. Ich bin Hans-Peter Handbein, der große Gabelstapler. Ich staple hoch, denn anders geht es nicht. Und dann kommt die kleine Oma nicht an das Katzenfutter. Katzen sind die beste Medizin. Ich liebe Katzen. Katzen, 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 Katzen. So schön, so lieb. Keine Angst, kein Schrecken, nur Katzen. Dafür wurde das Internet gemacht.
Ja, das war Matt S. Bakowski. Er verschreibt uns Katzen als Medizin, was natürlich auch in Zeiten von Internet natürlich seine Berechtigung hat. Sagen wir es mal so. Frau Eisendrath, sagen Sie es doch einfach, wie es ist, Frau Eisendrath, sagen Sie es doch einfach, wie es ist, Katzen. Herr Eisenbart lässt sich entschuldigen. Der Landarzt inzwischen, der sich zu ihm ins Bett gelegt hat, um seine Wunde zu inspizieren, hat sich wieder aus dem Bett herausbegeben. Gerade hat Herr Eisenbart mir auf einem Nachrichtendienst geschrieben, dass dieser Arzt sich gerade wieder versucht anzuziehen, aber es dann auch lässt und Richtung Fenster unterwegs ist. Wir werden weiter am Geschehen bleiben. Wir hatten vorhin über die Romantiker geredet, nicht wahr? Über diese Verbindung aus Wissenschaft und Spiritualismus oder Mystik. Eine Rückbesinnung, aber auch eine Vorausbesinnung. Es geht vor und zurück gleichzeitig in der Zeit. Wie immer, Retro ist da auch das Stichwort, nicht wahr? Der Rückgriff, nicht wahr? Und dann die Wiederentdeckung. Wo ja auch Herr Goethe, der sich da so schlau hingestellt hat und gesagt hat, Romantik ist krank und Klassik ist gesund, da hat er aber auch ganz schön auf die Tube gehauen, denn Klassik ist natürlich auch eine Rückbesinnung, genauso festgefahren in irgendwelchen alten, von wegen Nierensteine nicht rausoperieren im hippokratischen Eid und so. Da ist der eine nicht besser als der andere in dem Fall. Es gibt ja auch eine ganze Reihe an Begriffen, mit denen man Mediziner belegen kann, die ihr Handwerk, sagen wir mal, etwas vorsichtig ausgedrückt, etwas schwierig befüllen. Nicht wahr? Da gibt es eine wunderschöne Fülle an deutschen Wörtern, nicht wahr? Nicht wahr? Der Quacksalber, nicht wahr? Das klingt doch onomatopoetisch, nicht wahr? Der Quacksalber, ein Begriff aus dem 16. Jahrhundert, der aus dem Niederländischen gekommen ist für Quacksalver, nicht wahr, aus ein Kompositum aus Quaken, nicht wahr, Quaken, wie die Ente oder die Gans, nicht wahr, Quaken, Prahlen und Salber, also Verkäufer von Salben, nicht wahr, also wenn das nicht ein schönes Wortgebilde ist, oder nicht wahr, der Pillendreher, nicht wahr, also ein Mensch, der nichts, also der Apotheker, nicht wahr, der Pillendreher, der sich da irgendwelche Arzneimittelchen zusammenrührt, der Kurpfuscher, nicht wahr, das ist doch auch ein wunderschöne Namen, mit denen man Ärzte beleidigen kann. Also wenn Sie das nächste Mal zu Ihrem Arzt gehen, lassen Sie doch mal ein bisschen in den Wortschatz raushänge, nicht wahr? Sie Kurpfuscher, nicht wahr? Sie Scharlatan, ich meine, das kennt man noch, Scharlatan. Medikaster, was sind das für schöne Wörter? Ich glaube, ich habe selten ein Begriffsfeld gefunden, in dem sich so schön beleidigen lässt. Störer, Stümpelarzt, Urinprophet, nicht wahr? Früher, als man nicht so viele Diagnosemittel zur Verfügung hatte, nicht wahr? Da hat man den Urin zum Beispiel gerochen, gegens Licht gehalten, nicht wahr? Sie kennen Mittelstrahltherapie, nicht wahr? Also alles so etwas quacksalberige Herangehensweisen, die nicht wirklich evidenzbasiert sind, aber es ist ja ganz schön auch mal zu punchen, nicht wahr? Also, oder Aderlass ist auch so ein Thema. Früher, nicht wahr? Sie kennen das Molière, nicht wahr? Der eingebildete Kranke, dem immer nur Aderlässe verschrieben werden. Das Schröpfen, nicht wahr? Also lauter so Techniken, die irgendwie mal en vogue waren, sagen wir mal, aber etwas aus der Mode gekommen sind. Richtig, wir hatten Literatur und Medizin natürlich auf der Tageskarte, nicht wahr? Da fällt mir natürlich auch sofort ein, wir haben noch gar nicht über den Themenbegriff der Apotheke geredet, nicht wahr? Und da ich mich da jetzt auch nicht so wahnsinnig gut auskenne, es gibt natürlich dieses berühmte Zitat, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Jetzt frage ich den Arzt oder den Apotheker. Aber wenn ich in die Apotheke dann gehe, um zu fragen, wenn ich zum Beispiel, wenn ich ein Risikogeschäft machen will, frage ich den Apotheker gerne. Der ist sehr gesprächig und fragt dann auch, ob er mich beraten darf. Nicht wahr? Nicht jedenfalls, wenn man links reingeht in der Apotheke, manchmal ist es auch rechts, das ist Ihnen überlassen, sind gerne so kleine Heftchen, nicht wahr? Diese berühmte Apothekenumschau. Und das ist ja auch Literatur. Es ist ein Magazin, nicht wahr? Es ist ein Scene, ein cooles Scene für die Generation 60 plus, nicht wahr? Man sagt auch im Volksmund zu diesem Heftchen, was die Apotheker auslegen, das ist ein nettes kleines Wort, die Rentner Bravo, nicht wahr? Also das ist das Magazin, nicht wahr, wo es um die Themen geht, die man halt dann, wenn man gerne über Krankheiten redet. Und jetzt ist aber auch lustigerweise, gerade vor wenigen Monaten hat sich dieses Magazin, hat ein Geburtstag gehabt und wie es so will, wie es der Schlager so will, 66 Jahre gibt es die Apothekenumschau. Da sagen wir doch auch im Namen von Herrn Eisenbart sagen wir Gratulation, nicht wahr? Das ist mal ein Alter. Und zu diesem Jubiläum hat die Apothekerumschau, Apothekenschau, Apotheken das Blatt hat sich einen Collab gemacht mit Bravo, nicht wahr? Und dann hatten sie dann lustig, das war lustig, da gab es dann so einen Starschnitt von Wiglaf, sag ich schon, Wiglaf Drossel. Nein, ich meine natürlich Herrn Drosten, nicht wahr? Den auch ein Halbgott, das ist auch eine kulturelle Figur, nicht wahr? Herr Drosten, nicht wahr, der uns in der Pandemie quasi begleitet hat als Epidemiologe. Und uns immer wieder erklärt hat, wie gefährlich das ist und dadurch quasi zu einer Art Popstar wurde und jetzt auch es auch in die Bravo geschafft hat, allerdings halt in die Bravo für die älteren Herrschaften, in die Apothekenumschau. Wir haben über evidenzbasierte und nicht evidenzbasierte Medizin gesprochen, nicht wahr? Die Homöopathie, die Schüsslersalze, die Bachblüten, all dieses lustige Wunschformat der Medizin, wo man auch nicht wirklich gerade sagen kann, dass das einer Studie standhält, nicht wahr? Aber es ist ja trotzdem da, nicht wahr? Also es gibt ja Leute, die dahin gehen. Es gibt ja auch die wildesten Sachen, nicht wahr? Also zum Beispiel, haben Sie schon mal was von Bioresonanztherapie gehört? Also ich nicht, aber es wurde anscheinend, es ist ein Verfahren, das 1977 von dem deutschen Scientologen Franz Morell und seinem Schwiegersohn eingeführt wurde. Und dabei benutzt man ein Gerät, das irgendwie das elektromagnetische Feld des Behandelten messen soll. Und dann sollen die Magnetwellen sagen, ob sie gesund sind. Diese Geräte konnten in Tests nicht zwischen lebender und toter Materie unterscheiden. Also es heißt, die haben tatsächlich im Test, da ist die evidenzbasierte Wissenschaft wieder am Zug, nicht wahr? Also da werden dann Experimente gemacht und es wird dann quasi Placebo-Effekt getestet und erstmal geguckt, wirkt das denn auch, wenn man gar nicht weiß, dass man behandelt wird. Und anscheinend ist da einer dieser Wissenschaftler auf die Idee gekommen, man könnte das auch mal mit Leberkäse ausprobieren. Hat denselben magnetischen Ausschlag gegeben wie ein lebender Mensch. So kann man nämlich verifizieren oder falsifizieren, das ist im Prinzip Wissenschaft mit Leberkäse. Aber jetzt soll es erstmal weitergehen mit noch eins Text. Vielen Dank nochmal an Yves Masaker fürs Einlesen. Gerade frisch, also während der Sendung fertig geworden, mir zugesendet, dann über Bande gespielt auf den Radio Z-Computer. Margret Bärenreuther hat es mir runtergeladen und jetzt ist es hier, ist also quasi eine Gemeinschaftsproduktion, die Sie jetzt hören können. Der Text heißt Tabletten von David Telgin und ist ein kleines Gedicht. Also Ohren gespitzt und aufgepasst für Literatur. Genau.
Tabletten. Unter Tabletten am Morgen, wie hinter einer Glasscheibe. Rückgestellt, stark gedämmt, runtergefahren, irgendwie anders als sonst. Er bereits im wachen Schlaf, seine müden, müden Augen. Unter Tabletten bricht selbst der Tag. Im Dämmerzustand sucht er nach seinem Schatten.
Das war Tabletten von Herrn Telgin. Eine kleine Lyrik hineinpläsiert. So, ich wollte kurz über den Expressionismus reden, denn wir denken, es gibt ja, die Medizin hat ja dann auch sich weiterentwickelt, der Romantik im 19. Jahrhundert, nicht wahr? Dann kommen wir hinüber ins 20. Jahrhundert hinein und dann passieren einige Dinge parallel auf der Welt, die uns auch medizinisch die Menschheit beeinflusst haben. Ich war also natürlich der Erste Weltkrieg, nicht wahr, mit den Unmengen an Verwundeten, die versorgt werden müssen. Sie kennen dann diese Gemälde des Expressionismus, wo es ja dann oft um verstümmelte Menschen geht. Nicht wahr, da spielt die Medizin natürlich auch eine Rolle. Und natürlich das Penicillin, das dann irgendwann hinüberschwappt im Anfang des 20. Jahrhunderts, nicht wahr? Also die Bekämpfung von Keimen. Und viele Ärzte fangen auch an, Literatur zu machen. Denken Sie nur an Gottfried Benn, nicht wahr? Ein Arzt, dessen Arzttätigkeit ja auch in sein literarisches Werk, in seine expressionistischen Gedichte hinüberstrahlt, möchte ich fast schon sagen. Dann haben wir natürlich die spanische Grippe, eine Pandemie auch, und da auch Masken getragen werden sollten und Maskenverweigerungstaktiken stattfinden, nicht wahr? Das hat uns ja alle auch, nicht uns jetzt persönlich, aber das hat ja die Kultur auch beeinflusst. Und dann haben wir natürlich Expressionismus, nicht wahr? Kafka, nicht wahr? Ich habe es ja schon zumindest gedanklich anklingen lassen. Das TBC, nicht wahr? Die Tuberkulose, auch im Zauberberg. Eine Krankheit, eine Lungenkrankheit, die viele Menschen ins Schreiben hinein mit beeinflusst haben. Nicht wahr? Kafka, der an Tuberkulose litt und auch seine Erlebnisse hineinpresste in Kurzgeschichten. Also die Krankheit der Gesellschaft oder auch der Zerfall der Gesellschaft auch wieder spiegelt sich wieder in diversen pathologischen Konstanten oder nicht Konstanten, sondern halt, ach, Sie wissen schon. Wir rasen dem Ende entgegen. Ich bin hier schon gerade wie wild hier am Riffs vorüben, denn ich werde dann gleich noch hinüber in den Proberaum und mit meiner Band Endless Demise ein paar harte Death-Metal-Riffs auf eine CD pressen. Und dann geht's bei mir auch weiter in meiner Freizeitgestaltung mit einem kleinen Wow-Raid. Und deswegen muss ich jetzt hier auch langsam zum Ende kommen. Wir haben noch ein paar Texte dabei. Ich möchte gar nicht so viel Zeit verplempeln. Vielleicht können wir gleich noch plaudern. Erstmal das Wichtige. Die sind hier immer bei uns bei Eisenbart und Meisendraht traditionell natürlich die Texte. Ein anderer Autor, der uns in letzter Zeit sehr oft beglückt hat, und da sind wir sehr froh auch darüber, dass C.H. Schmidtke uns immer wieder seine kleinen netten, Hörstückchen in den elektronischen Postfach hineintragen lässt. Dieses Mal hat er sich auch zum Thema Medizin Gedanken gemacht und ein kleines Hörspiel eingespien, wollte ich schon fast sagen, das meinte ich natürlich nicht, auch wenn das vielleicht medizinische Bedeutung hätte, aber in diesem Fall eingesprochen natürlich, selbst eingesprochen, gemacht, handgemachtes Hörspiel, C.H. Schmidtke mit Welt ohne Gesicht, viel, viel Freude und Glück.
So, danke fürs Aufpassen, bin wieder da.
Finger weg von der Tasche!
Wie bitte? Der Besitzer hat mich gebeten, auf die Tasche aufzupassen, bis er wieder da ist. Er hat wohl mit solchen Langfingern wie Ihnen gerechnet.
Ich war das. Ich habe Sie gebeten.
Ihr Gesicht ist mir unbekannt.
Mein Gott, ich war doch gerade mal 3 Minuten auf dem Klo.
Ach, Sie stehlen also nicht nur fremde Taschen, Sie machen sich auch noch über meine Krankheit lustig.
Welche Krankheit bitte?
Prosopagnosie natürlich. Laien sagen Gesichtsblindheit dazu. Ich bin unfähig, die Teile eines Gesichtes zu einem wiedererkennbaren Gesamtbild zusammenzufügen.
Sowas gibt es doch gar nicht.
Ja, nur weil Ihnen Allgemeinbildung fehlt, leide ich nicht weniger darunter. Wissen Sie eigentlich, was das für ein Gefühl ist, niemals das Gesicht eines Menschen wiederzuerkennen? Weder das eines geliebten Menschen, noch so eine Visage wie die Ihrige?
Warum haben Sie das denn nicht vorher gesagt?
Können Sie sich vielleicht vorstellen, dass ich nicht dauernd über meine Krankheit reden will? Finger weg von der Tasche!
Das gibt es doch nicht! Wir haben doch jetzt gerade geklärt, warum Sie mich nicht wiedererkennen.
Wir haben geklärt, dass Sie der Besitzer der Tasche sein könnten. Nicht, dass Sie es auf jeden Fall sind.
Natürlich bin ich es.
Oder ein besonders dreister Dieb. Mich, es tut mir leid, aber es ist ja wohl nicht meine Schuld, dass ich Sie nicht wiedererkenne.
Ja, meine vielleicht, oder was?
Wessen denn sonst? Normalerweise orientiere ich mich immer an Auffälligkeiten, um jemanden wiederzuerkennen. Ein Tick, ein Kleidungsstück, eine spezielle Körperhaltung. Mich aber. Sie sind ja so was von durchschnittlich. Ich aus prosopagnostischer Sicht, da sind Sie regelrecht behindertenfeindlich.
Und aus meiner Sicht hätte ich gerne meine Tasche wieder. Soll ich Ihnen beschreiben, was drin ist?
Das könnten Zufallstreffer sein. Man hat mir diese Tasche anvertraut. Ich nehme diese Verantwortung ernst.
Ja, doch wohl etwas zu ernst. Wie klären wir das jetzt?
Tja, wir müssen wohl warten, bis alle anderen gegangen sind. Und wenn niemand sonst Anspruch auf die Tasche erhebt und es findet sich auch kein lebloser Körper auf den Toiletten, nicht mehr weiß, wie weit Sie bei Ihrem Taschendiebstahl gehen, dann muss es wohl Ihre sein.
Das sind ja noch fast 8 Stunden.
Wenn man im Recht ist, vergeht die Zeit wie im Fluge.
Na prima. Dann hole ich mir jetzt mal was zum Lesen.
Finger weg von dem Stuhl! Da sitzt schon jemand!
Ja, Humor, nicht wahr? Humor, das ist doch ein Thema, nicht wahr? Also Humor in der Medizin, natürlich kennen wir alte den Volksspruch, oder wie soll man sagen, den Volksmund, der sagt, Lachen ist die beste Medizin, nicht wahr? Medizin, der Medikus. Und jetzt gehen wir, und jetzt schließen wir nämlich den Kreis, das machen wir gerne, das ist so Tradition hier bei uns, bei Eisenbart und Meisen, jetzt schließen wir den Kreis hinüber in die Antike zurück. Das Wort Humor, nicht wahr, leitet sich woher? Weiß wieder keiner? Hallo, Herr Eisenbart? Ach, der ist ja gar nicht. Humor kommt natürlich von dem griechisch-lateinischen Wort Humor, Feuchtigkeit, Körpersaft, Leibessaft. Jetzt fragen Sie sich natürlich, was hat denn Humor mit Saft zu tun? Eine ganze Menge natürlich, dazu müsste ich jetzt aber, da reicht die Zeit nicht mehr aus, um die Herleitung unterzubringen. Allerdings gab es ja in der Antike die Lehre der Humor Humoralpathologie, nicht wahr? Also die Säfte-Lehre, wo zum Beispiel ja auch unsere Romantiker sich die Melancholie hergeliehen haben, nicht wahr? Also die Gallenflüssigkeit, die einen Menschen hinunterdrückt, nicht wahr? Und diese Humoralpathologie, die hat ja die Medizin Jahrtausende, kann man fast sagen, beeinflusst, nicht wahr? Bis in die Romantik hinein, und da sind wir wieder in der Romantik, wurde ihr Essensplan zum Beispiel danach ausgelegt, wie ihre Körpersäfte in Ausgleich zu bringen sind, also nicht wahr, der Schleim aus der Nase, das Blut, nicht wahr, ist auch ein Körpersaft, nicht wahr, die Gallenflüssigkeit, all diese Körpersäfte wurden nach dieser antiken Lehre quasi so, mussten in Einklang sein, damit es quasi zu einem gesunden Gesamtpaket Mensch kommt, nicht wahr? Und daher kommt der Humor auch, nicht wahr? Weil der Humor halt auch eine Körpersaftlage widerspielt. Ja, so bringt man dann quasi wieder zusammen, was zusammengehört. Und diese Worte spiegeln sich dann auch bei uns in der Sprache wieder. Also der Choleriker kommt von der Galle natürlich. Die Choleros, Cholericus, das Collier kommt vielleicht auch daher, das weiß ich nicht genau. Es gibt natürlich, es gab dann die schwarze Galle noch, die Melancholie war da. Gut. Herr Eisenbart hat mir auch nochmal durchgegeben an seinem Sterbebett. Der Arzt ist inzwischen durchs Fenster verschwunden, nackt, weil er sich nicht die Zeit nehmen wollte, sich anzuziehen. Und der Kinderchor draußen stimmt gerade ein Lied zu Ehren des Arztes an. Eine wahnsinnige Entwicklung auf dem Krankenbett des Herrn Eisenbart, der sich immer noch in Genesung befindet. Und der Arzt hat noch als letztes gesagt, die Wunde ist nicht so schlimm. Jetzt weiß ich nicht, ob fingerdicke Maden wieder. Es gibt ja auch Therapiemöglichkeiten mit Blutegeln und dessen Ähnliches. Da will ich jetzt nicht drüber urteilen. Ich bin ja keine Medizinerin. Ich hoffe, Sie haben aus dieser Sendung etwas mitnehmen können, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich entschuldige mich ein bisschen für das Chaos. Mein Sprachapparat heute hat sich Mühe gegeben, nennen wir es so. Besuchen Sie uns doch im Internet auf www.eisenbartmeisendraht.com oder .de. Ich habe übrigens gelernt, wir haben damals die kleine Nähkästchenplauderei, wo wir doch noch Zeit haben, .com haben wir unsere Homepage angemeldet, nicht wahr? Man geht dann in so ein Internetgeschäft hinein und kauft sich dann Adressen, so. Und com war eigentlich gedacht als ich dachte immer, es heißt Communication. Und deswegen oder Kommunismus vielleicht. Eisenbahn-Meisendraht.com-monismus oder so. Deswegen fand ich das ganz sexy. Aber ich habe jetzt gelernt, dass das .com steht für Commerce. Und jetzt wir wollen ja gar nichts verkaufen. Wir wollen ja Literatur nicht verkaufen, wir wollen ja eigentlich anbieten umsonst. So. Vielleicht benutzen Sie lieber eisenbadmeisendraht.de. Das ist vielleicht besser an der Stelle. Naja. Wir haben noch eine Initiativeinsendung bekommen, ein letzter Text, den ich heute auch anbieten möchte, der nichts mit Medizin zu tun hat und eher tagesaktuell ist, ein Gedicht zur Welt. Lage. Und ich finde, das ist doch ein ganz schöner Text, um aus der Sendung herauszugehen. Also hören wir jetzt den Text Watching a Crime von Angelina Roth. Und damit beenden wir die Sendung. Kommen Sie gut hinüber in den nächsten Monat. Und wir hören uns dann wieder am 4. Sonntag im Monat, hoffentlich dann in voller Besetzung auf Radio Z.
Watching a crime. Ich sinke in Gedanken, die Treppen zur U-Bahn hinunter. Sehe Menschen, höre Schreie, weine leise. Ich fliege in Gedanken durch die Straßen von Kiew. Sehe Soldaten und erkenne nicht, zu welchem Heer sie gehören. Unter mir mein Schatten, oder bin das ich? Am Fenster steht ein Kind, oder ist es schon erwachsen? Der Himmel dröhnt. Was war, ist auf einmal wieder, was sein wird. Nichts kann meinen Flug durch die Stadt stoppen. Ich sauge den Schmerz auf, gerate in Taumel und mein Körper stirbt im Bombenhagel der Vergangenheit. Ich stehe auf und laufe zu Fuß weiter. Es ist Krieg. Heute und morgen gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch diesen Krieg.